Wie dein Wort es verspricht, haben wir gerade gesungen. Ich finde es ein Vorrecht, dass wir jetzt über Gottes Wort nachdenken dürfen. Ich finde es ein Vorrecht, dass wir einen Gott haben, der uns nicht im Dunkeln lässt, sondern der uns ganz klar sagt, was er von uns erwartet. Und wir das Vorrecht haben, ein Leben lang darüber nachzudenken, was das für unser Leben bedeutet. Und dazu lade ich uns jetzt auch ein, dass wir das gemeinsam tun. Also es gibt viele Worte, die mir ein Rätsel sind, wo ich Wochen, Monate, manchmal Jahre lang darüber nachdenke. Eins davon hat mir ein Lehrer in der Bibelschule gesagt und ich habe gedacht, ich habe verstanden, was es bedeutet und ich merke jedes Jahr mehr, entdecke ich mehr den Reichtum, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, Christsein ist nichts für Halbe. Das versteht man sofort, weil man kann auch nicht halb schwanger sein. Das ist irgendwie klar, oder? Und so ist auch Christsein nichts für Halbe. Aber was das wirklich, wirklich bedeutet, also ich lege es euch aufs Herz, dass ihr einfach diese kurzen Worte, dass ihr die mitnehmt und darüber nachdenkt. Denn da steckt etwas Wichtiges drin. Glaube ist kostbar, aber Glaube kostet auch etwas. Da steckt die Frage drin, was darf dich der Glaube kosten? Man ist doch was ganz Übliches, was wir so tun. Egal, was wir tun, da denkt man schon darüber nach, was kostet es mich? Mache ich das oder mache ich es nicht? Oder will ich es oder nehme ich es oder nicht? Also alles hat seinen Preis und das ist ja etwas, was in uns sehr tief verankert ist, dass wir darüber nachdenken. Und so kostet auch der Glaube was. Jetzt hat Jesus in Lukas 14 interessante Dinge darüber gesagt. Zum Beispiel sagt er da, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kind, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, kann er nicht mein Jünger sein. Kann er das so gemeint haben, wie er das hier gesagt hat? Frau und Kind hassen und sich selbst obendrein? Wer kann das überhaupt? Und so ist es ein Wort, wo ich denke, dass es wert ist, darüber nachzudenken. Es steht in unserer heiligen Bibel. Jesus hat es gesagt. Und ich glaube, im Kern geht es wirklich um die Frage, was bedeutet dir der Glaube an Gott oder was ist dir der Glaube an Gott wert? Jetzt, wenn man die Frage so hört, dann denke ich, kann man ziemlich vorschnell einfach sagen, ja klar, ich bin bekehrt, klar, Jesus bedeutet mir alles und am Ende gibt es ja nichts Wichtigeres. Sagen wir vielleicht ziemlich schnell und ich denke, wahrscheinlich meinen wir das auch so, aber lass uns da mal drüber nachdenken. Was heißt es eigentlich ganz konkret? Was wäre denn, wenn der Glaube mehr kostet, als du bisher gedacht hast? Wenn der Glaube mehr uns mehr abverlangt? Was wäre denn, wenn wir durch den Glauben in die Lage kommen, dass wir abwägen müssen zwischen Gott und der eigenen Familie? Wenn wir uns entscheiden müssten zwischen der Nachfolge und der eigenen Familie. Was zählt dann? Oder abwägen zwischen meinem Ego und meinem eigenen Willen und Gottes Willen. Was zählt dann? Was und wie viel wäre mir Jesus wert? Was wäre ich bereit, im Ernstfall herzugeben oder hinten dran zu stellen? Alles hat seinen Preis. Und so ist auch Glaube ist ja jetzt kein Sonderangebot, kein Billigangebot. keine Soft-Anfrage. Manchmal denke ich mir, manche Probleme, die wir haben, die kommen vielleicht daher, dass wir versuchen, den Glauben zu billig anzubieten. Dass uns das erst die Probleme bereitet, weil wir ihn zu billig anbieten. Ist er denn billig? Glaube hat seinen Preis und die Nachfolge, die fordert uns. Glaube, da können wir einfach mal von den 10 Geboten das erste nehmen. Wie heißt es da? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nichts anderes neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Punkt. Darum geht's. Und so fordert die Nachfolge eine eindeutige Position. Es fordert klare Prioritäten. Und es wird mich etwas kosten. Und nicht nur an dem Punkt, wo ich die Entscheidung treffe, ja, ich lasse los und ich werde Christ, sondern bis zum letzten Tag deines Christseins hat es seinen Preis. Weil Nachfolge ja heißt, nicht meinen Weg, sondern Jesus' Weg, dicht an Jesus, ihm nachfolgen, dass sein Geist dazwischen reden darf, wo wir viele Gedanken haben, dass Gott reinreden darf in meine Zeiteinteilung, für was ich mir Zeit nehme, in meinen Geldbeutel, für was ich Geld ausgebe. Das ist ein Teil des Preises. Und dann kann ich auch nicht meine Kinder, meine Familie, meine Oma oder irgendetwas als Alibi vorschieben, wenn es darum geht, ernst mit Gott zu machen oder sich als Christ zu bekennen. Die Bibel sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir wissen ja, Gott ist diese Priorität wert. Weil nur so unser Leben gelingen kann, weil nur so unsere Familie gelingen kann, weil nur so unsere Ehe gelingen kann, weil nur so unsere Gesellschaft gelingen kann. Ich finde es immer gut, Gerhard, wenn wir auch beten für die Obrigkeiten, weil nur so das funktionieren wird, wenn Gott die Priorität ist. Und es ist nichts, was wir mehr brauchen als diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott auf allen Ebenen. Glaube hat seinen Preis und wir leben ja sehr preisbewusst. Ich glaube also, die Deutschen, die sind eins der preisbewusstesten Gesellschaften. Kommen ja viele in der Welt rum, aber so viele Lidl, Aldi, Netto, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Unglaublich. Also mir scheint, die Deutschen sind ein Volk von Schnäppchenjäger. Also das ist so irgendwie ein Lieblingssport. Dass man also immer in der Zeitung alles sucht und dann da, wo es am allerbilligsten ist und dann wird nur eingekauft und das ist dann ganz toll. Guck mal, wie viel ich wieder gespart habe. Also das ist einfach ja, verwurzelt. Oder jetzt schießen wie überall schießen diese Outlet-Center aus dem Boden, überall. Und die mit Bussen, was weiß ich, die fahren da alle dahin, weil, ob es stimmt, weiß ich ja nicht, aber man hat so das Gefühl, Mensch, Schnäppchen, ich habe ein Schnäppchen gejagt. Der Preis muss stimmen, der Preis muss stimmen. Ja, da können wir auch mal drüber nachdenken, was das im Glauben bedeutet, den Preis. Und da ist ganz gut, Jesus ist da total klar. Der nennt den Preis der Nachfolge und er beschönigt nichts. Da gibt es kein Kleingedrucktes, das man kaum lesen kann. Bei Jesus kauft man die Katze nicht im Sack. Der legt die Kosten ganz klar hin. Jeder, der die Bibel einfach geradeaus liest, wird den Preis finden. Und das finde ich fair. Hier wird mit offenen Karten gespielt. Es ist doch auch klar, oder? Wenn du jetzt vorhast, was weiß ich, Umbau oder Garage bauen oder gar ein Haus bauen, das ist doch ganz logisch, bevor du den ersten Ziegelstein einkaufst, überlegst dir, kann ich es überhaupt? Das ist ja irgendwie ganz logisch. Also das heißt, wir machen das ja sonst auch, dass wir das überlegen. Und in Lukas 14 erzählt Jesus das auch. Wenn einer hingeht und einen Turm baut, dann hockt er sich doch erst hin und überlegt, schaffe ich das überhaupt? Was nutzt es, wenn da drei Steine liegen? Und dann, das hat ja gar keinen Wert. Also man überlegt sich das ja. Und deshalb ist die Bibel ganz klar. Niemand soll im Unklaren sein, was die Nachfolge am Ende kostet. Und Jesus sagt, wer nicht seine Familie und dazu sich selbst hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich kann es nicht ändern. Die Messlatte ist hoch. Zumindest ist es das Ziel, wie ich es schaffe, da dran zu kommen. Aber es muss uns klar sein, das ist das Ziel. Und Jesus fasst es dann in Lukas 14 auch nochmal zusammen, sozusagen macht er die Gesamtrechnung, also er macht viele Beispiele, kommt die Gesamtrechnung und sagt dann, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Punkt. Und das finde ich zum Nachdenken. Das finde ich wichtig, darüber nachzudenken. Und das räumt dann auch etwas aus, was sich so eingeschlichen hat, dass für manche ist so Glaube wie eine Bereicherung des Lebens. Man braucht auch so was Spirituelles noch dazu, zu dem, was man hat. Das ist so wie so Obstkuchen ohne Sahne drauf, ist doch nichts. Oder so Sahnehäubchen auf unser Leben. Oder was mache ich sonntags? Ist ja eine fromme Sonntagsbeschäftigung, dann gehe ich in die Kirche. Oder für manche, dass man sagt, ja, Glaube, das ist so wie eine Versicherung, oder? Also notfalls, wenn es wirklich stimmt, dann muss man halt die Versicherung auch noch haben. Und das ist halt gefährlich, weil Nachfolge ist kein Zusatzprogramm. Das ist keine fromme Bereicherung für besondere Momente im Leben. Das, was Jesus fordert, ist alles. Sagt, ich spiele die erste Geige in deinem Leben, Punkt. Und so ist es einfach die Frage, verlasse ich mich ganz auf Jesus oder mache ich eigentlich mein eigenes Programm? Weil sein Anspruch, der betrifft unser ganzes Leben. Nicht die 2 Stunden zwischen 10 und 12 am Sonntag. Unser ganzes Leben. So, also wir sind es ja gewohnt, wir teilen ja einfach gerne auf. Also heute am Sonntag ist auf dem Programm Gottesdienst. Und da höre ich auch zu und vielleicht auch während der Woche nochmal, gibt es nochmal Gemeinde. Aber in den anderen Bereichen, mein Beruf und was ich da tue, meine Beziehung, meine Freundin, mein Freund, was ich mit meiner Freizeit mache oder gar was ich mit meinem Geld mache, ich meine, da lasse ich mir nicht reinreden, das ist mein Revier. Das entscheide ich selber. Und so versuchen viele, die meisten versuchen sich einfach angenehm zu arrangieren. Das ist ja mein Leben und ich soll mich ja wohl drin fühlen. Und es hört sich dann so an, ja, also beiden ist gedient, Gott kriegt ja einen Teil und wir bleiben auch nicht auf der Strecke. Und da komme ich zurück zu diesem Satz. Wie ist dann? Christsein ist aber nichts für halbe. Und Jesus macht da nicht mit bei diesem bequemen Aufteilen. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann hat es einen Preis und der ist hoch. Und da gibt es keine Ratenzahlung, keine Teilzahlung. Er sagt, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben finden will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Jesus macht es wirklich so klar, weil er will, dass wir den Blick wenden. Dass wir auch uns immer wieder bewusst machen, worum es denn hier wirklich geht. Es geht ja nicht nur um eine angenehme Zeit oder worum geht es denn im Kern wirklich, dass es um etwas unbeschreiblich Wertvolles geht? Es geht darum, dass du Vergebung für deine Sünde hast, die in deinem Leben ist. Es geht darum, dass du gerettet wirst vor der Verdammnis der Hölle. Es geht darum, dass dir ein Leben in Herrlichkeit, in Ewigkeit bei dem Herrn versprochen ist. Kannst du es billig geben im Sonderangebot? Gerade so, wie das noch neu passt in irgendein Leben. Das sagt Jesus, nein. Das wirst du da nicht kriegen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht, sagt Johannes. Und da gibt es in der Bibel immer wieder Menschen, die mich überraschen, wo man das liest und sagt, also das ist schon interessant, wie zum Beispiel Maria Magdalena. Die Maria Magdalena, ich meine, das war bestimmt ist nicht so eine ganz reiche Frau, aber die hat so eine Rente auf die Seite geschafft gehabt. Die hat nämlich ein ganz, ganz kostbares Öl hat sie gehabt. Und jetzt kommt Jesus zu Besuch und dann macht sie etwas Unverständliches. Sie schüttet Jesus die Rente über den Kopf, ihre Versicherung, die sie hatte. Sie hat einfach, jetzt kommt Jesus zu Gast und sie gibt alles, was sie hat. Gibt ihre Rente auf. Wer liebt, der rechnet nicht. Wer sich voll hingibt, der macht da keine Rechnung auf. Und jetzt frage ich uns, wie geht's denn mir, wie geht's denn dir? Also ich ertappe mich, ich rechne schon. Das kann man irgendwie gar nicht, wenn man ständig Schnäppchenjäger ist, kann man das irgendwie gar nicht abschalten. Ich rechne. Und natürlich, wenn Gott ein Opfer von mir verlangt, das mir wirklich was abverlangt, dann ist das herb. Dann schütte ich das Öl nicht so einfach aus. Ehrlich, das ist schwierig. Wie ist es bei uns? Merken wir, wie diese Kosten an uns nagen? Das Gute ist ja, der Herr hat uns ein Gewissen geschenkt und ich weiß ganz genau, da klopft's, da pocht's. Und ist ja gut so. Aber hören wir auch drauf? Oder weil keiner zuguckt, hören wir nicht drauf. Wer nicht von sich selbst absehen kann, der ist meiner nicht wert, sagt Jesus. Und das Problem ist ja, als Menschen, unser größtes Problem ist unser Ego, unser Stolz. Wir sind ja so stolz. Das geben wir natürlich nicht zu, das will man nicht sagen. Aber wir sind's. Wir sind's trotzdem. Und deshalb ist es dann auch so schwer, zu beweisen, was Jesus wert ist, wenn wir uns für anderen auch mal zum Diener oder zum Depp oder zum Fußabtreter machen sollen. Sind wir zu stolz einfach. Sind wir zu stolz. Aber was hat Jesus vorgelebt? Er hat sich zum Allerniedrigsten gemacht und er fordert uns auf, dass wir das auch tun. Das ist auch ein Teil des Preises. Ein Beispiel, ein Vorbild ist mir auch noch die Witwe von Zarpath. Das steht im Buch Könige 17. Also in Israel war Trockenheit und dann ist den Israeliten nicht gut gegangen. Logischerweise hat man keine große Ernte gehabt und also alles war knapp. Es war also eine Dürre und auch Wasser war knapp. Und Gott sendet den Propheten Elia zu dieser Frau nach Zarpath. Will sie testen. Schickt den Elia dahin. Und der Elia kommt an das Tor der Stadt und findet da die Witwe. Die war gerade dabei, ein paar Krumen Holz aufzulesen. Und da rief sie ihr und sprach, hol mir ein wenig Wasser und bring mir auch einen Bissen Brot mit. Ziemlich gemein, weil ich meine, der hat ja gewusst, dass kaum etwas da war, also dass man wenig hatte. Das war jetzt der Test. Sie aber sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, damit wir etwas essen können. Da überlege ich mir, okay, jetzt haben wir zwar ein bisschen mehr, aber okay, da geht es ja um die Frage, wir wollen ja, dass es uns gut geht und das ist doch logisch. Dass uns gut geht, dass unserer Familie gut geht und das ist schon im Vordergrund. Jetzt kommt Gott an und will mehr. schickt den Elia und sagt er, jetzt gib mir was. Elia aber sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Also der lässt nicht locker, nicht so einfach. Also sie sagt, guck mal, ich habe ja eigentlich nichts, das brauche ich für mich und meinen Sohn. Und Elia lässt nicht locker und sagt, also macht es schon, aber mir zuerst. Also im Namen Gottes beansprucht der Elia jetzt den ersten Platz. Zuerst Gott, dann wir. Zuerst Gott, dann wir. Ich meine, das ist das, was wir von Jesus aus Lukas 14 gehört haben. Zuerst Gott, dann wir. Und hier haben wir ein praktisches Beispiel, wo es ja wirklich, wo es herb ist. Also nicht so einfach. Und das ist der Preis. Der Preis ist hoch. Und wenn das Wenige gerade zum Überleben reicht, wie kann Gott jetzt fordern, dass sie von dem Wenigen auch noch hergibt? Der Elia sagt, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Und hier ist ganz klar, hier sind die Reihenfolgen ganz klar. Zuerst Gott, und zwar ganz Gott, und danach geht es um uns. Das ist die Reihenfolge. So, jetzt ist etwas ganz Interessantes. Die ganze Bibel ist voll davon, das ist der Grundgedanke der Bibel, dass wir demütig sind, dass wir wissen, dass wir es ohne den Herrn nicht können, dass wir den Herrn vorne dran stellen. Da ist die ganze Bibel voll davon. Gott will an erster Stelle stehen und wenn er an erster Stelle steht, dann treffen alle Verheißungen und Zusagen treffen dann ein. Und andersrum, wenn er nicht an erster Stelle steht, dann eben nicht. Dann eben nicht. So, jetzt bin ich in der Nachfolge und ich wundere mich, warum ihm das Leben schief geht und dann muss ich mich halt auch fragen, steht Gott dann an erster Stelle in meinem Leben überhaupt? Aber wenn er an erster Stelle steht, dann gibt es Verheißungen. Und dann liegt Segen in dieser Reihenfolge. Und diesen Segen deutet der Elia jetzt an, indem er jetzt weiter sagt, so spricht der Herr, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln. Das ist so ähnlich wie auch im Neuen Testament, Jesus sagt, was sorgst dich für morgen? Sorg heute, der Herr hilft dir schon in deinem Leben. Gib alles heute an diesem Tag. Und hier also sagt der Elia, sorg dich nicht. Da frage ich mich jetzt immer wieder, was würden wir tun an so einer Stelle? Da ist doch so, wie sagt man so schön, uns das Hemd näher als die Hose. Übrigens habe ich mich gefragt, was das denn bedeutet. Also meine Hose ist mir auch so nah wie mein Hemd. Wie kommt, was heißt das? Das Hemd ist näher als die Hose. Und ich habe nachgelesen, das hängt damit zusammen, du triffst ja die Entscheidung im Kopf. Und das Hemd ist ziemlich nah am Kopf und die Hose ist weiter weg. Das Hemd ist dir näher als die Hose. Also uns ist das Hemd oder die Bluse oder das Unterhemd einfach näher. Wir denken zuerst an uns. Erstmal ich und dann alles andere. Also was sagt denn jetzt unser Bauch an dieser Stelle? Da sagt doch unser Bauch, Mensch, Elia, geh doch woanders hin. Da gibt es irgendwie den Bürgermeister, der hat garantiert ein bisschen mehr übrig als wir. Oder zum Zolleinnehmer oder so einem, irgend so einem. Jetzt ausgerechnet bei der armen Witwe kommt er an und bittet. Ausgerechnet bei mir, oder? In der Gemeinde, da haben wir doch den Matthias, da hat die Firma, der hat bestimmt mehr Geld oder was weiß ich was. Fällt uns irgendetwas ein. Aber, und darüber staune ich, sie tut's. Sie tut's. Sie folgt dem. Und ich glaube, man kann da nur folgen, wenn tatsächlich, wenn wir wissen, dass wir einen großen Gott haben, der uns nicht zu kurz kommen lässt, dem wir uns anvertrauen, wo wir mutig diesen Weg gehen, dann geht's. Aber nur dann geht's. Und es sagt Jesus immer, ich brauche dein Vertrauen, ich brauche deinen Glauben. Und dann werde ich dir auch den Segen geben. Und nur wer bereit ist, diesen Preis zu geben, der wird auch Wunder erleben, so wie jetzt in diesem Fall auch ein Wunder geschehen ist. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß zuerst. Und sie auch und ihr Sohn.
Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Öl im Krug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, der durch Elia geredet hatte.
Ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache. Wenn unser Christenleben so ein bisschen eingeschlafen ist, dass wir über diese Frage nachdenken. Wie dieser Segen reicher in unser Leben kommt, in unsere Gemeinde kommt, in unsere Gesellschaft kommt. Und wenn von den Kosten die Rede ist, natürlich denken wir immer erst an uns und unsere Kosten. Aber da muss man auch mal überlegen, den Preis, den der Herr bezahlt hat. Also für mich unglaublich. Also dass der allmächtige Gott sich um mich, kleines Würstle, Sünder, dass er sich sorgt, dass er sich kümmert, dass er mir nachgeht, dass er seinen Sohn für mich gesandt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, damit ich Sündenvergebung haben kann. Das ist so unglaublich, so unvorstellbar, dass ich mir dann schäbig vorkomme, wenn ich Schachern anfange mit Gott. Wie heißt es in 1. Petrus? Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandeln, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. So viel sind wir Gott wert. Billiger ging's nicht. Es hat alles gekostet. Paulus sagt, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und ich denke, so geht es in unserer Nachfolge, geht es einfach darum, nochmal drüber nachzudenken, wie sind denn unsere Prioritäten in unserem Leben? Wie haben wir unsere Prioritäten gesetzt? Und er erzählt Jesus in Lukas 14 auch eine Geschichte dazu. Es war einmal ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Die erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und ich muss hinausgehen, ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das zu seinem Herrn, da wurde der Hausherr zornig und sprach zu dem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straße und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Also ich finde das eine dramatische Geschichte. Es ist schon eine dramatische Geschichte. Also in diesen ganzen Gleichnissen geht es ja immer ums Reich Gottes, ums Himmelreich, ums ewige Leben. Und hier ist der Herr, der einlädt, und die Eingeladenen, die haben eigene Gedanken, die haben andere Prioritäten. Also ich kann das richtig gut nachempfinden. Es war Winter und ich hatte eingeladen zu einem Familientreffen. Ja, es hat geschneit und klar, es war Winter. Natürlich, wenn ich eingeladen habe, dann wollte ich, dass die Balken sich biegen. Das soll ja keiner hungrig vom Tisch aufstehen. Das heißt, also der Kühlschrank ist kaum mehr zugegangen, war zum Glück Winter. Das heißt, ich konnte auf die Terrasse, konnte ich dann noch Sachen stellen und Fisch und Aufschnitt und was weiß ich was und Kürbissuppe und was weiß ich, alles Mögliche. So, da kommt der Anruf. Wir haben uns entschieden, nicht zu kommen, weil vielleicht ist zu glatt. Ihr könnt es vielleicht nachempfinden. Also 2 Wochen hinterher hat nicht gereicht, wo ich die Wurstplatten und irgendwas habe essen. Ich hab die Hälfte verschenken müssen, weil ich meine, das geht doch kaputt, das Zeug. Also ich meine, ich hatte schon ein gewisses, also ein gewisses Verständnis. Also ich habe gedacht, ich werde gefahren. Aber gut, das kann ich jetzt nicht entscheiden für all die anderen, die sich da verabredet haben, dass sie nicht fahren. Keiner ist gefahren. Und ich bin da, guckt mir mein voller Kühlschrank. Ich meine, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden, vielleicht ist euch auch mal so gegangen, nicht allein jetzt das Zeug, was ich herschenken durfte, musste, konnte, sondern auch die Botschaft, die das mir gegeben hat. Jetzt wollte ich einmal ein Familienfest machen, da kommt keiner. Also deshalb kann ich irgendwie jetzt macht Jesus, macht genau dieses Beispiel, wo ich mir denke, wie muss das für Gott sein? Der liebt dich, hey, mit all deinen Macken, und der liebt dich, unglaublich. Der lädt dich zum Mahl ein, hat alles vorbereitet, alle Verheißungen, Segnungen, alles vorbereitet. Und jetzt hast du nur den Job, die Priorität richtig zu setzen. Und ich meine, okay, das ist doch unser ganzes Leben, das machen wir jeden Tag. Jeden Tag setzen wir Prioritäten. Jeden Tag treffen wir die Entscheidung, was wir mit unserer Zeit, unserem Geld, was wir machen. Und jetzt hier, diese Eingeladenen, die hatten alle was wirklich Wichtiges vor. Und schauen wir mal hin, das war ja wirklich wichtig. Also das war wirklich wichtig. Es war jetzt nicht irgendwie so Pillepalle. Ich will halt nicht oder so, das war wirklich wichtig. Das heißt, die Erklärungen, die die geben, die sind auch echt nachvollziehbar, finde ich. Also man kann auch die verstehen. Also ihr müsst wissen, dass im alten Israel gab es auch so einen Verbraucherschutz, so wie bei uns auch, Umtauschrecht. Und also das gab es damals. Das heißt, man konnte an dem Tag danach, konnte man die Ware wieder zurückgeben, nachdem man das nochmal geprüft hat. Also das war ein übliches Recht. Und es war ja klar, wenn einer jetzt so einen Acker gekauft hat, vielleicht hat er keine Gelegenheit gehabt, ordentlich zu gucken, ob der voller Steine ist oder so, dass der am nächsten Tag hingeht und es nochmal anguckt, bevor es spät ist, kann man irgendwie verstehen. Und auch jetzt, das gilt auch für diese Ochsengespanne, das ist eine Investition. Oder ich meine, wenn du ein Auto kaufst im Internet, willst du auch mal Probefahrt machen, bevor du sagst, ich nehme es wirklich. Ja? Das Getriebe rappelt oder irgendetwas. Also man kann das ja nachvollziehen. Und ich meine, einer, der frisch geheiratet hat, dass der nichts anderes als den anderen im Kopf, das kann man, ich finde, man kann das nachvollziehen. Und diese eingeladenen Gäste, die haben ihre Prioritäten gesetzt. Und grundsätzlich ist daran erstmal ja nichts Schlechtes. Wir tun das ja auch. Also ich finde, die Logik, die da dahinter steht, das wäre so eine, die trifft doch bei uns genauso zu. Wenn du ein Auto kaufst, guckst an, und wenn du ein Grundstück kaufst, guckst. Also das trifft bei uns auch zu, diese Logik. Das Dramatische aber ist, dass Jesus sagt, menschlich gesehen mag sein, dass du deine Gründe hast, aber aus göttlicher Sicht hast du die Prioritäten falsch gesetzt. Deshalb erzählt Jesus dieses Beispiel. Der erzählt es ja nicht so, dass er sagt, guck mal, diese Pillepalle-Gründe, die hätte doch kommen sollen. Sondern er erzählt es in diese Gesellschaft hinein, die sehr gut versteht, dass das gute Gründe waren. So denke ich, dass auch viele heute in der Nachfolge echt gute Gründe haben. Weshalb sie einfach manchmal den Herrn nicht an erster Stelle gesetzt haben. Aber hier macht Jesus deutlich, die haben den wahren Schatz gar nicht erkannt. Den wahren Schatz haben sie nicht erkannt. Da ging es ja nicht nur darum, dass man jetzt dann was zu essen kriegt, sondern ich meine, das ist das Himmelreich. Den wahren Schatz haben sie nicht erkannt. Die haben in dem Moment keine Ahnung, was ihnen entgeht. Und deshalb setzt dieses Gleichnis auch unser Leben, dein Leben, auf den Prüfstand. Und die Frage gilt auch mir und dir. Kann es sein, dass wir, dass du, dass ich, dass wir falsche Prioritäten setzen, ohne dass wir es ahnen? Nicht einmal bös gemeint, ohne dass wir es ahnen. Und dieses Gleichnis, und Jesus sagt, ja, das kann sein. Deshalb erzähle ich das Beispiel, dass es euch aufrüttelt, dass es euch zum Nachdenken bringt.
Es kann sein, dass wir in bestem Wissen und Gewissen das Falsche tun. Gerade das, was selbstverständlich ist, was naheliegend ist, das kann falsch sein bei einem jeden von uns. Weil wir Menschen sind, weil wir nicht alles überschauen, weil wir vielleicht zu sehr uns selber trauen, unserer Urteilsfähigkeit. Dass wir auch Dinge falsch beurteilen können und Dinge falsch einschätzen. Das sagt uns dieses Gleichnis und es ermahnt uns. Und deshalb wichtig, drüber nachzudenken. Jetzt ist ja so, in diesem Beispiel hat es der Gastgeber den Eingeladenen auch ein bisschen leicht gemacht abzulehnen. Also wenn jetzt sozusagen der Chef selber gekommen wäre und gesagt hätte, hey, mein Fest geht los, aber der schickt einen kleinen Diener. Es kommt so ein kleiner Diener vorbei, ein einfacher Diener. Und so einen einfachen Diener, den kann man ja einfach abfangen wie so einen lästigen Vertreter. Wenn Vorwerk wieder kommt, sagen, ich habe schon einen Staubsauger, dann schickt man den wieder weg. Ich habe keine Zeit. Sagt dem Chef, ich habe keine Zeit. Das ist ja nur ein kleiner Diener, der vorbeikommt. Und auch hier redet dieses Gleichnis mitten in unser Leben hinein. Es kann sein, dass in dein Leben ein kleiner Diener, ein kleines Zeichen, etwas Unscheinbares vorbeikommt. Vielleicht gibt es an deinem Körper ein unscheinbares Zeichen, das sich aber hinterher als etwas Größeres zeigt. Vielleicht kommt jemand mit einer leisen Bitte, einer Andeutung, vielleicht nur einem Blick, an dem er erkennen könnte, dass ein Mensch Not hat, dass er Hilfe braucht. Und es ist unsere Gefahr, dass wir diese kleinen Dinge oft nicht ernst nehmen, weil wir denken, wenn der was will, soll er den Mund aufmachen, oder? Richtig anklopfen. Deutlich werden. Was wirklich wichtig ist, das drängt sich mir doch auf, oder? Aber so ist es oft nicht so. Also wirklich gut sieht man eigentlich nur mit dem Herzen. Da kann man nicht warten, bis einer mit dem Hammer auf den Kopf haut. Und da können wir einfach auch mal drüber nachdenken, über verpasste Chancen in unserem Leben, wo es kleine Zeichen gab oder kleine Diener gab, kleine Hinweise gab. Die Bibel sagt uns, sei gastfrei. Möglicherweise hast du damit einen Engel beherbergt, weißt gar nicht. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, Geringsten. Klar, wenn der Bürgermeister kommt, dem macht man einen Kaffee. Geringsten, nicht der Bürgermeister, getan habt, das habt ihr mir getan. Also die Botschaft hier im Gleichnis ist auch, achte auf die kleinen Diener, auf die kleinen Dinge. Vielleicht auch der Wert von kleinen Diensten, überhaupt Diensten. Jemand, der die Stühle hinstellt, der das Wasser, der das Licht, der was weiß ich, die kleinen Dinge. In allem steckt Gott, auch in den kleinen, und vielleicht manchmal besonders in den kleinen Dingen. Also an dem Gleichnis am Ende ist das Haus trotzdem voll. Es sind Arme, Verkrüppelte, Blinde, Landstreicher aus den Gassen der Stadt, von den Hecken und Zäunen. Die kommen und haben die Einladung ihres Lebens. Jetzt frage ich euch, warum kommen die und warum kommen die anderen nicht? Ich glaube, die kommen, weil die nichts zu verlieren haben. Die haben nichts, was sie vom Kommen abhält. Die haben keine Ochsen zu besichtigen, die haben keinen Acker zu besichtigen. Und das ist ja paradox, aber hier in diesem Gleichnis sind die Habenichtse, das sind die wirklich Freien in ihrer Entscheidung. Die haben nichts und deshalb sind sie frei. Und weil sie frei sind, setzen sie die richtige Priorität. Sie kommen. Jetzt ist es vielleicht ein Segen, dass wir ein Auto, ein Häusle, ein Bankkonto und irgendwas haben, aber vielleicht auch ein Fluch. Weil lässt es dich noch frei sein in deiner Entscheidung oder nicht? Also mich macht es nachdenklich, weil wir sind oft sehr beschäftigt mit den Dingen, die wir angehäuft haben. mit unseren Sorgen und Vorhaben.
Und manchmal passiert es dann, dass wirklich etwas Existenzielles passiert, das uns dann frei macht. Also ich weiß, wovon ich rede. Ihr wisst ja, im März hatte ich einen Herzinfarkt. Es hat unglaublich frei gemacht. Also ich war ja auf dem Weg zu Philips, Millionenauftrag, ganz wichtige Sache. Und da lag ich da im Krankenhaus und es war alles wurscht. Es war mir völlig, total frei. Von all diesen Dingen, die vorher meine Birne total zugedröhnt haben. Total frei. Und ist nicht schrecklich, dass wir manchmal so dramatische Dinge brauchen, damit uns wieder der Blick frei wird. Für das, worum es wirklich geht. Und das ist die Erfahrung, die manche Menschen machen, dass existenzielle Krisen, so schlimm sie sein mögen, dass die uns helfen, das Wesentliche zu begreifen. Jetzt, dieses Gleichnis zeigt einen anderen Weg. Diese mühseligen und Beladenen, die Armen, die Verkrüppelten, die lassen sich einladen. Und in der Art, wie sie sind, da liegt der Schlüssel verborgen. Indem wir uns frei machen von dem ständig dringenden und Zeitdruck und keiner hat Zeit und vom Tun und vom Machen, werden wir wieder frei für Einladungen. Ich meine, das ist doch logisch. Ich meine, wenn ich hier jetzt super Rotwein reingießen will, dann muss ich erst mal das Wasser trinken, damit es wieder Platz gibt. Das wäre ein dünnes Schorle, wenn man das aufgießt. Ist ja logisch. Es kann ja gar nicht anders sein. Wie wollen wir frei werden, wenn wir besetzt sind? Das, was uns hindert, ist einfach unser Festhalten, unsere Angst, was wir verlieren, was wir nicht haben. Und dann verlieren wir außer Blick, dass wir etwas viel Besseres gewinnen dürfen. So kommt das Reich Gottes in deinem Leben, in dieser Gemeinde, in unserer Gesellschaft nur weiter, wenn wir lernen, diese Hindernisse loszulassen. Und vielleicht ist dieses Beispiel euch auch so dramatisch. Also mir ist wirklich dramatisch, dass ich mir sage, Gott, der Schöpfer, Gott, der Allmächtige, lädt uns ein, hat ein Fest vorbereitet, das in die Ewigkeit hineinreicht und wir zappeln so kleinlich rum. Das ist peinlich. Also das Gleichnis, wie ich schon sagte, ist ein Bild für das Reich Gottes. Und im ersten Satz heißt es, ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neue Welt. Darum geht es am Ende. Unser Leben ist ein Hauch und ist vorbei. Und dann kommt die Ewigkeit. Und der Gastgeber für dieses Fest ist Jesus selbst, der alle einlädt, alle, ohne Ansehen der Personen. Die Einladung ist auch heute. Wenn hier noch jemand ist, der die Einladung noch nicht angenommen hat, dann gilt sie auch jetzt und heute, diese Einladung anzunehmen. Denn dann, wenn wir Gottes Willen gehorsam werden, dann erfahren wir die Weite und Größe, die Gott darstellt und bietet. Und das brauchen wir in unserem Leben. Und deshalb müssen wir falsche Gewohnheiten loslassen und über unsere Prioritäten nachdenken. Weil das macht uns unbeweglich. Dann haben wir wichtige Gründe, die gute Gründe sind, die uns dann aber fernhalten. Wahre Freiheit finden wir nur, wenn wir uns davon frei machen. Das kommt zurück zu meinem Nachdenksatz, weil Christsein ist nichts für Halbe. Amen. Ich bete noch. Vater, wir danken dir dafür, dass du das Fest immer noch vorbereitet hast. Wir danken dir dafür, dass es immer noch heute ist. Wir danken dir dafür, dass du ohne Ansehen der Person einen jeden einlädst, zu dir Vergebung der Sünden zu haben und in Ewigkeit mit dir zu leben. Und Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns rüttelt. Und so bitten wir dich, dass dieses Gleichnis und dieses Wort, dass es uns einfach begleitet und hilft, dass wir unsere Prioritäten überdenken, dass wir uns frei machen von den Dingen, die uns abhalten, den Weg mit dir ganz zu gehen. Wir bitten um deinen Segen für einen jeden, der heute hier ist, dass er dieses Wort mitnimmt und sein Leben reicher wird. Amen.